NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Das Jahr 2017. Jetzt ist es fast vorbei. Es war ein bedeutendes Jahr in der Wissenschaft. Es gab unzählbar viele neue Forschungsergebnisse und Entdeckungen, über die wir berichtet haben. Ob es um die weiteren neuen Nachweise von Gravitationswellen ging oder das Auffinden riesiger Dinosaurierspuren. In der Physik, der Biologie, der Medizin und auch allen möglichen anderen Wissenschaftsbereichen fanden Forscher so viel Neues heraus, dass sich das hier jetzt kaum alles aufzählen lässt. Aber trotzdem wollen wir in dieser Sendung einen Rückblick auf das Jahr 2017 werfen. Erinnern wir uns zumindest an einige der spektakulären Forschungsergebnisse und Projekte. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Beginnen wir unseren Rückblick mit einer einschneidenden Veränderung in der Welt der Wissenschaft. Zumindest wurde sie in den USA von vielen Forschern so wahrgenommen. Es geht um die Veränderungen in der Wissenschaft in Zeiten von Donald Trump. Am Anfang des Jahres wurde er als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und in sein Amt eingeführt. Und seitdem begann sich dort tatsächlich einiges zu verändern, insbesondere auch die Stimmung unter den Wissenschaftlern. Die Haltung des neuen Präsidenten zur Forschung machte vielen von ihnen Angst. Sie fürchteten um ihre Untersuchungen, die weltweiten Forschungskooperationen und die Gelder für neue Projekte. Die Sorge um die Zukunft der Wissenschaft wuchs und wuchs. Besonders bei Klimaforschern. Martina Butler berichtete aus den USA.
Donald Trump ist gut 3 Wochen im Amt. 3 Wochen, in denen Einwanderer, Muslime, aber auch Wissenschaftler sich fragen, wie geht's eigentlich weiter für uns? Peter Gleick, Wissenschaftler des Pacific Institutes in Oakland, beschreibt die Stimmung unter den Klimaforschern in Trump-Zeiten.
Es gibt Sorge in der Wissenschaftscommunity in den USA, dass die neue Regierung mit ihrem Angriff auf Klimaforschung und Wissenschaftler weitermachen wird.
Auf seinem Twitter-Account schäumt der Wissenschaftler fast über, wenn er über die Trump-Regierung schreibt. Michael Halpern von der Union of Concerned Scientists erklärt, was den Wissenschaftlern Sorge bereitet.
Wir haben nicht viele Zusagen gehört von Leuten, die Behörden leiten sollen, dass sie die Rolle der Wissenschaftler respektieren, wenn es darum geht, Richtlinien zu erarbeiten. Wir haben Vorschläge gehört, dass es deutliche Kürzungen bei Behörden wie der EPA geben soll.
Ein Kongressabgeordneter hat sogar einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Umweltbehörde EPA komplett abzuschaffen. Auch die Entscheidung, den Bau der Dakota Access Pipeline wieder voranzutreiben, sorgt bei den Wissenschaftlern für Stirnrunzeln.
Das Problem mit der Pipeline ist aus Sicht der Wissenschaftler, dass das Ingenieurkorps der US-Armee nicht die nötigen Untersuchungen durchgeführt hat, um festzustellen, was passieren könnte und was die Risiken sind. Sie gehen komplett blind in diese Sache rein und können keine gut informierte Entscheidung treffen.
Der Klimaschutz soll kein Klotz am Bein sein, nichts, was Unternehmen als Bremse empfinden könnten. Das ist die Linie der Trump-Regierung. Das versicherte der US-Präsident bei einem Treffen mit Autobauern gleich am Anfang seiner Amtszeit.
Ich habe Freunde, die hier bauen wollen und planen das jahrelang. Und dann bekommen sie ihre Genehmigung nicht wegen irgendwelcher Umweltauflagen, von denen noch keiner gehört hat. Das ist verrückt. Ich bin in weiten Teilen Umweltschützer. Aber das ist außer Kontrolle. Wir werden den Prozess verkürzen. Sie werden schnell wissen, ob sie die Genehmigung bekommen oder nicht. Im Großen und Ganzen werden wir ihnen ihre Genehmigung erteilen. Wir werden sehr freundlich sein.
Wissenschaftler, die für die Umweltbehörde EPA arbeiten, erleben gerade ein ganz neues Arbeiten, so Michael Halpern.
Es ist interessant, dass bei der EPA nichts aufgeschrieben wird. Die meisten neuen Anordnungen werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt. Viele Wissenschaftler erfahren von neuen Regelungen aus den Nachrichten statt von ihren Vorgesetzten. Es gibt viel Verwirrung, wie die Zukunft der Behörde aussehen wird.
Aber Halpern ist sich sicher, dass Wissenschaftler, die bei der US-Regierung angestellt sind, Wege finden, ihre Erkenntnisse und ihre Sorgen publik zu machen. Manche Forscher würden schließlich 30 Jahre Erfahrung mitbringen.
Sie wissen, wie man Widerstand leistet. Es gibt so viele Wege, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, was in den Behörden los ist, wie alternative Twitter-Accounts. Es gibt Möglichkeiten, die es vor 10, 15 Jahren noch nicht gab. Man wird sehen, wie Angestellte im öffentlichen Dienst kreative Wege finden, um Widerstand zu leisten. Sie werden mit Wissenschaftlern außerhalb der Regierung kooperieren, um ihre Geschichten öffentlich zu machen.
Auf einen offenen Brief von Wissenschaftlern hat Trump nicht reagiert. Darin hatten sie gefordert, dass Trump sich einen Wissenschaftsberater an die Seite holt. Die Forscher schauen sich genau an, was Trump in anderen Politikfeldern macht und ziehen ihre Schlüsse. Michael Halpern beschreibt ein Treffen mit Trump, wo es um das Thema Kriminalität ging.
Einer, mit dem er gesprochen hat, sagte, dass ein Senator einen Gesetzesvorschlag mache, den er ablehnen würde. Und Trump sagte, warum nennen Sie mir nicht seinen Namen? Wir können seine Karriere zerstören. Viele Wissenschaftler, die bei der Regierung angestellt sind, haben Angst, zur persönlichen Zielscheibe für Trump oder seine Leute zu werden. Oder von Leuten, die unabhängige Forschung innerhalb der Regierung angreifen wollen.
Tracy Woodruff, ehemals bei der EPA angestellte Wissenschaftlerin, sieht Absetzbewegungen bei ihren Kollegen. Die Angst geht um.
I've known scientists who have been retiring or are thinking about retiring.
Ich kenne Wissenschaftler, die in Rente gegangen sind oder darüber nachdenken, weil sie Sorge haben, was mit ihrer Forschung oder mit ihnen passiert, wenn sie sich äußern. Veränderungen in der Einwanderungspolitik, die anstehen könnten, bereiten Michael Halpern von der Union of Concerned Scientists auch Kopfschmerzen.
Der Ruf der USA als Wissenschaftsstandort ist in Gefahr, wenn wir unsere Grenzen schließen und weniger offen sind für Menschen unterschiedlichster Herkunft.
Die Forscher sind in Aufruhr. Nicht umsonst planen sie eine große Demonstration in Washington, ein Marsch für die Wissenschaft. Sie wollen, dass Trump sie hört und nicht nur er. Sie werden nicht schweigen, verspricht Halpern.
Wissenschaftler sind entschlossener denn je, die Forschung zu verteidigen. Sie werden nicht den Mund halten, nur weil ein neuer Präsident eingezogen ist. Wir haben einen Präsidenten gewählt, keinen Diktator. Es gibt viele Checks and Balances, die Forscher nutzen werden, um dafür zu sorgen, dass sich der Schaden in Grenzen hält.
Die Zeit der Politik zuzusehen ist für viele vorbei. Wissenschaftler werden politischer. Eine Grassroots-Organisation will dabei helfen, mehr Wissenschaftler und Ingenieure dazu zu bringen, für ein Amt zu kandidieren. Das Interesse ist sprunghaft gestiegen. Ein Forscher hat sich schon entschlossen, 2018 für den Senat zu kandidieren. Sein Slogan: Freiheit, Gleichheit, Wirklichkeit.
Das war ein Beitrag von Martina Butler aus den USA. Sie hatten alle so schöne Namen, Katrina, Harvey oder auch Irma. Dahinter versteckten sich aber in diesem Jahr heftige Stürme, die für zahlreiche Todesfälle und erhebliche Verwüstungen gesorgt haben. So wie in diesem Monat auch der Sturm Tambin. Bei uns gab es in diesem Jahr zwar keine Tropenstürme wie in Asien oder den USA, dafür aber andere, wie zum Beispiel Tornados, die ganze Bäume umgeknickt, Dächer abgedeckt und Autos mit sich gerissen haben. Die weltweit wachsende Gefahr durch Stürme war darum 2017 das Thema von vielen Forschungsprojekten. Wie oft müssen wir in Zukunft mit solchen Naturereignissen und den damit verbundenen Folgen rechnen? Nehmen die Stürme bereits jetzt durch den Klimawandel zu? Stefan Rahmstorff, Klimatologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, konnte mir dazu im Logo-Interview Antworten geben.
Also generell kann man nicht sagen, dass Tropenstürme zunehmen in ihrer Zahl. Der Entstehungsmechanismus von solchen Tropenstürmen wird, soweit wir wissen, durch die globale Erwärmung nicht beeinflusst, wohl aber die weitere Entwicklung dieser Stürme. Das heißt, es gibt eine Erwartung, dass die stärksten Stürme, also die der Kategorien 3, 4 und 5, das sind die obersten drei Kategorien, dass die in ihrer Häufigkeit zunehmen und es dafür weniger schwache Tropenstürme gibt. Und das hat damit zu tun, dass diese Stürme ihre Energie aus dem Ozean ziehen, aus der Wärme, die in der obersten Schicht des Ozeans gespeichert ist. Und dieses Wärmereservoir Also der Energienachschub für die Tropenstürme nimmt durch die globale Erwärmung zu.
Also durch die Wärme nimmt die Windstärke zu.
Richtig. Man braucht Wärme, Energie, um Wasser zu verdunsten. Und diese Wärme wird wieder frei, wenn das Wasser wieder kondensiert und heizt damit die Luft im Zentrum des Sturms auf. Diese Säule aufsteigender Luft fängt dann an zu rotieren unter dem Einfluss der Erdrotation und erzeugt diesen tropischen Wirbelsturm. Und das passiert nur über Wassertemperaturen von mindestens 26 Grad, weil sonst einfach der Energienachschub zu schwach ist, um so einen starken, riesigen Sturm aufrechtzuerhalten.
Kommen wir nochmal zu dem Sturm Harvey. Der Sturm selbst ist also nicht durch den Klimawandel zustande gekommen, aber seine Stärke.
Ja, bei Harvey ist vielleicht, dass solche sehr starken Stürme natürlich auch selten auftreten. Und um wirklich statistisch robuste Aussagen zu machen, braucht man eben möglichst viele Fälle. Der ist ja vor allem deswegen so destruktiv geworden durch die riesigen Niederschlagsmengen, die daraus gekommen sind. Und da spielt jetzt ein Faktor eine wichtige Rolle, der unumstritten ist und ganz klar ist, nämlich dass in einem wärmeren Klima die entsprechend wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann und auch entsprechend abregnen kann. Deswegen nehmen Extremniederschläge generell weltweit zu. Etwa seit 1990 ist das signifikant und wird immer höher, auch außerhalb dessen, was man noch mit natürlichen Schwankungen erklären könnte.
Aber wie hängen solche Regenmassen denn mit einem Sturm zusammen? Also wenn Wasser verdunstet, muss es ja sowieso irgendwo abregnen wieder. Also was macht der Sturm, dass plötzlich solche Wassermassen punktuell entstehen?
Also der Sturm verdunstet riesige Wassermengen, mehr als normal, weil die Verdunstung eben mit der Windgeschwindigkeit ansteigt. Also das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis, wenn man so will. Das verdunstende Wasser, was dann aufsteigt, erzeugt diesen Sturm, aber der Sturm selber facht wieder die Verdunstung an.
Also ich fasse nochmal zusammen. Der Sturm Harvey selbst hängt nicht nachweisbar mit dem Klimawandel zusammen, aber mit der Sturmflut und den extremen Regenmassen, die allerdings dann wieder eine Folge des Klimawandels sind.
So könnte man es formulieren. Die Folgen solcher Tropenstürme, die Stärke des Sturms, die großen Niederschlagsmengen, die Höhe der Sturmfluten, diese Dinge werden durch den Klimawandel verschlimmert. Wir haben ja jetzt wieder einen solchen Sturm unterwegs, den Hurricane Irma. Wie stark der dann wird, das hängt eben unter anderem von den Meerestemperaturen ab und einfach von Wetterfaktoren wie Scherwinden in der Atmosphäre, die dann dazu führen können, solche Stürme einfach wieder aufzulösen.
Sie haben sich in Ihrer Forschung ja vor allem mit Tropenstürmen wie Harvey beschäftigt. Könnten solche Stürme auch Europa erreichen?
Also vor 10 Jahren hätte ich Nein gesagt, aber tatsächlich hat mindestens einer, vielleicht sogar zwei dieser Tropenstürme inzwischen auch europäische Küsten erreicht, nämlich Portugal. Und man erwartet eben, dass Tropenstürme sich auf auch eine größere Region ausdehnen können aufgrund der globalen Erwärmung.
Wir haben die Nord- und die Ostsee. Wenn die Überschwemmungen und die Starkniederschläge im Zusammenhang mit Stürmen stehen, wie Sie es am Anfang erklärt haben, könnten solche katastrophenartigen Ausmaße der Folgen von Stürmen durch die mit der Erwärmung stärkere Verdunstung des Wassers generell auch bei Stürmen, die hier vorkommen, zunehmen?
Dieser Verdunstungseffekt, dass diese Verdunstung stärker wird und die Luft mehr Wasser aufnehmen kann im Zuge der globalen Erwärmung, das gilt natürlich auch bei uns.
Ja.
Paradoxerweise kann sowas auch im Winter auftreten. Also es gibt Fälle, wo extreme Schneemassen erzeugt worden sind, weil die Luft sich über der Ostsee bei einer bestimmten Wetterlage mit Wasserdampf vollsaugt und dann quasi an angrenzende Landmassen wie eine Schneekanone wirkt. Und sowas war früher, wenn die Ostsee im Winter gefroren war, nicht möglich. Aber wenn es jetzt im Zuge der globalen Erwärmung dort häufiger mehr offenes Wasser auch im Winter gibt, dann kann es zu solchen Schneestürmen mit hohen Schneemengen kommen.
Generell, werden wir uns in Zukunft an Bilder wie aus Texas oder Südasien gewöhnen müssen?
Ich fürchte schon, dass nicht nur Stürme, aber auch Stürme, auch der Monsunregen, was wir jetzt in Südasien sehen, dass das zunehmen wird. Und da kann auch die Frühwarnung, die Vorhersage, die Anpassungsmöglichkeiten, das kann alles sicherlich noch deutlich verbessert werden. Und das müssen wir auch tun in einem sich verändernden Klima, wo solche Extreme einfach häufiger werden.
Das war Stefan Rahmstorf, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Jahr 2017 bestand keineswegs nur aus Sorgen der Wissenschaftler in den USA oder der Zunahme von zerstörerischen Stürmen. Es gab auch sensationelle, positive Entdeckungen, die Forscher in eine regelrechte Hochstimmung versetzt haben. Eine davon machten Wissenschaftler in Heitabu, der alten Wikingersiedlung in Schleswig-Holstein. Für Archäologen und Historiker ist dieser Ort schon lange eine richtige Schatzkiste an neuen Erkenntnissen über die Zeit der Wikinger. Aber in diesem Jahr gab es bei den Grabungen dort einen ganz besonderen Fund. Die Perlen vom Schmuck einer reichen Wikingerbraut. Vielleicht sogar einer Prinzessin, glauben die Forscher. Thomas Sambol war bei den Ausgrabungen dabei.
Grabungsleiter Sven Kalmbrink musste ganz genau hinsehen, um die winzigen Perlen zu finden. Eimer für Eimer mit dunkler Erde hatte er mit seinem Team durchgesiebt, mit Wasser überspült und jeden Krümel haargenau untersucht. Und dann, zwischen all den winzigen Kieselsteinen und vermoderten Pflanzenresten, fielen ihm diese kleinen gelben Stückchen auf. Der Wissenschaftler war elektrisiert. Denn er hatte Gold gefunden, Wikingergold. Insgesamt 4 kleine Perlen. Eine davon hält er jetzt in der Hand.
Dieser hat diese kleinen Halbbuckelchen aufgesetzt, die hohl aufgesetzt sind aus Goldblech selber. Deshalb sind einige dieser Buckel heutzutage zerdrückt. Zwischen diesen kleinen Halbbuckeln befinden sich ganz, ganz kleine Perlchen, sogenannte Filigranverzierung. Also ein unglaublich schönes, handwerklich kunstvolles Perlenstück. Und Gold glänzt natürlich wie Gold, ob das nun 1000 Jahre in der Erde gesteckt hat oder nicht. Und das ist natürlich ein ganz besonders schöner Fund.
Natürlich haben die Forscher auch noch andere schöne Stücke gefunden. Keramikscherben zum Beispiel, jede Menge rostiger Sargnägel, menschliche Knochenstücke oder auch einen Torshammer, ein heidnisches Amulett. Aber keiner dieser kleinen Schätze hat solche Bedeutung wie die Goldperlen. Die Wissenschaftler sind sich nämlich jetzt so gut wie sicher, dass die Perlen aus dem Grab einer reichen Wikingerbraut stammen. Solche Gräber gehören zu den wichtigsten aus der Zeit um das Jahr 1000, als auch Heitabu seine Blütezeit hatte. Experten sprechen deshalb auch schon von einem Sensationsfund. Denn Goldschmuck bei den Wikingern, das ist etwas ganz Besonderes, erklärt Sven Kalmring.
Was man kennt, ist vielfach Vergoldung. Also es gibt auch vergoldete Glasperlen, die dann aussehen wie eine richtige Goldperle. Diese Perlen hier sind massives Material. Das ist sicherlich nicht jedermann, der mit so einer Kette herumgelaufen ist. Man spricht eigentlich von der Wikingerzeit eher als ein silbernes Zeitalter. Gold ist auch zur Wikingerzeit rar und sehr, sehr wertvoll.
Ob die edle Dame vielleicht eine Prinzessin war? Die Wissenschaftler wollen es herausfinden, mit Hilfe modernster Technik. Sie vermuten, dass in dem 12 Quadratmeter großen Grabungsfeld bis zu 30 intakte Särge liegen könnten, samt Skeletten. Und auch die könnten Gold wert sein, meint Archäologiestudent Alexander Gregorian.
Was jetzt an diesem Projekt besonders ist, ist, dass wir versuchen werden, DNA-Proben zu entnehmen. Das heißt, wenn wir zu den Gräbern vorgedrungen sind, werden wir die Individuen dort auf deren Herkunft untersuchen, auf deren Ernährung und Lebensweise, also ob sie gut ernährt waren, schlecht ernährt waren, ob sie krank waren.
Die DNA der Wikinger von Heitabu hat bisher noch keiner untersucht. Bis zum Grabungsende im Herbst werden die Wissenschaftler deshalb dort weiter, Eimer für Eimer den Boden abtragen und vielleicht noch mehr Geheimnisse dieses ganz besonderen Ortes lüften.
Die Wikingerprinzessin. Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. In der Physik und der Astronomie drehte sich in diesem Jahr immer wieder alles um ein Thema: die Gravitationswellen. Dass es sie gibt, wurde ja bereits im Jahr 2015 nachgewiesen. Das war 100 Jahre, nachdem Einstein bereits seine Überzeugung von ihrer Existenz veröffentlicht hatte. Aber seitdem diese Existenz vor 2 Jahren dann auch das erste Mal wirklich gemessen werden konnte, hat sich die Erforschung der Gravitationswellen zu einem richtigen Wettlauf in der Wissenschaft entwickelt. Und in diesem Jahr ging es dann Schlag auf Schlag. Es gab neue Nachweise für Gravitationswellen und der aus dem Jahr 2015 wurde mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Kurz danach kam dann schon wieder die nächste Entdeckung. Zum ersten Mal wurde das Signal einer Gravitationswelle gemessen, das von Neutronensternen ausgelöst worden ist, die miteinander kollidierten. Aber was heißt das genau? Yvonne Meyer hat das erklärt.
So I'm very proud because we have the feeling that we are actually opening a new door into the discoveries of the universe.
Astrophysiker weltweit verkündeten eine neue Ära der Weltraumforschung, doch von vorn. 130 Millionen Lichtjahre entfernt von uns, im Sternbild Hydra, konnten Röntgenastronomen am 17. August diesen Jahres ein leuchtendes Ereignis beobachten, einen Gammastrahlenblitz. Das ist seit einiger Zeit Routine für diese Forscher, auch für Andreas von Kienlin vom Max-Planck-Institut für Physik in München, der auch für das Radioteleskop Fermi der NASA arbeitet.
Ja, am 17. August war ich auf Schicht. Dann sehe ich aus dem rechten Augenwinkel, dass eine neue E-Mail eingeht mit der Mitteilung, dass es da einen Gammastrahlenblitz am Himmel gegeben hat.
Gammastrahlenblitze sind Röntgenastronomen bekannt. Es sind gigantische Strahlungsausbrüche, die zwar nur ein paar Sekunden lang andauern, aber tagelang im sichtbaren Licht nachglühen. Woher sie kommen, war bislang unklar. Die Vermutung der Astrophysiker, sie könnten vielleicht entstehen, weil Neutronensterne miteinander kollidieren. Neutronensterne sind Riesensterne am Ende ihrer Lebenszeit. Teleskope wie Fermi sind ständig auf der Suche nach diesen Blitzen. Andreas von Kienlin.
Später ist dann rausgekommen, dass das gleichzeitig dieser Gammastrahlenblitz mit diesem Gravitationswellenereignis war.
Zur selben Zeit nämlich haben Forscher in den USA und Italien Gravitationswellen gemessen. Und zwar mit 3 verschiedenen Detektoren. Das Besondere daran, so kann man den Teil des Universums, aus dem die Welle gekommen ist, ein wenig eingrenzen. Das Problem an Gravitationswellen nämlich, man kann sie nicht sehen. Doch Gammastrahlenblitze, die kann man sehr wohl sehen.
Ich habe dann auch ausgewertet die Ergebnisse und dann eine Mitteilung alle anderen Wissenschaftlern geschickt, die das dann verwendet haben, um weiter nachzuforschen.
Und nun wird es spannend. Denn aus den Daten der Gravitationswellenmessung ging hervor, dass hier 2 Neutronensterne miteinander verschmolzen sind. Bisher konnten Astronomen das nicht direkt nachweisen, sondern nur vermuten, dass es das gibt, sagt Professor Carsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
Man muss schon sehr, sehr genau hinschauen und sehr empfindliche Messinstrumente haben, um diese kleinen Dellen in der Raumzeit aufspüren zu können.
So eine Gravitationswelle dehnt und staucht den Raum nämlich nur um den Bruchteil eines Atoms. Doch seit 2015 kann man das messen. Bisher nur bei Verschmelzungen von schwarzen Löchern, im August diesen Jahres also erstmal als Verschmelzung von Neutronensternen. Das war die erste Sensation. Zeitgleich haben Teleskope weltweit einen Gammastrahlenblitz in dieser Region gemessen. Es lag also nahe zu sagen, wenn 2 Neutronensterne ineinander fallen, entsteht ein gigantischer Strahlungsausbruch, ein Gammastrahlenblitz. Das war die 2. Sensation.
Ja, es ist praktisch der Beginn einer neuen Ära der Astronomie, nämlich dem gleichzeitigen Beobachtung von Gravitationswellen und Gammastrahlenblitzen mit unseren Satelliten, die dann auch mit optischen Teleskopen nachbeobachtet werden können.
Neue Messungen von Gravitationswellen. Yvonne Meyer berichtete. Thank you. In der Paläontologie hatten manche Forscher in diesem Jahr ein richtiges Dino-Fieber. Insbesondere neue Funde in Australien haben dazu beigetragen. In einer abgelegenen Küstenregion haben Wissenschaftler nämlich die Fußspuren von ganz unterschiedlichen Dinosauriern gefunden. Und einer der Abdrücke war fast 2 Meter groß und damit größer als alle Fußspuren, die jemals auf der Erde entdeckt worden sind. Andi Stummer berichtete aus Australien.
James Price Point, eine felsige Landzunge im Küstengebiet der abgelegenen, menschenleeren Kimberley-Region Westaustraliens. Da, wo der Ozean im Rhythmus der Gezeiten den rötlichen Sandstein umspült, da, wo sich heute Dingo und Känguru Gute Nacht sagen, lebten zu Urzeiten viel größere Tiere, auf noch größerem Fuß. Walmoderny, wie die Ureinwohner die Gegend nennen, ist Australiens Jurassic Park, ein prähistorisches Bilderbuch aus Stein. Der Paläontologe Steve Salisbury von der Universität Queensland hat dort im verwitterten Fels tausende Fußspuren von Dinosauriern gefunden.
So amongst those there are the big sauropods, the long neck, long tail things like Brachiosaurus and Diplodocus. There's plenty of their tracks.
Darunter sind die Abdrücke riesiger pflanzenfressender Dinosaurier mit langem Schwanz und Hals wie der Brachiosaurus oder der Diplodocus. Manche Spuren stammen von Fleischfressern, andere von gepanzerten vierbeinigen Sauriern. Manche nur so groß wie ein Känguru, andere länger als 10 Meter. Die Abdrücke sind oft so gut erhalten, dass man Zehen, Krallen und andere Einzelheiten des Fußes gut erkennen kann.
And every now and then you see good examples where you can see toe impressions and claws and all the details of the foot.
Fährten von mindestens 21 Arten. Nirgendwo auf der Welt wurden je so viele verschiedene Dino-Fußspuren gefunden. Paläontologe Steve Salisbury stieß auf die bisher einzigen Beweise, dass Stegosaurier in Australien gelebt haben und die größten Abdrücke, die je entdeckt wurden.
Well, we saw some that were, you know, over 1.7 meters long.
Wir fanden Abdrücke, die 1,70 Meter lang waren, groß genug, um ein Bad darin zu nehmen. Dieser Dinosaurier war mindestens 30 Meter groß. Entlang dieser Küste waren die gewaltigsten Tiere unterwegs, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und ihre Spuren kann man überall in der Nähe des Strandes sehen.
Some of the biggest animals to have ever walked the planet walked the Kimberley Coast. You could go down the beach now and have a look at them if you wanted to.
Um tausende Abdrücke dutzender verschiedener Dinosaurier fest und auseinanderzuhalten, wurden die Spuren und ihre Umgebung mit einem tragbaren Laser-Abtastsystem gescannt und zusätzlich von oben mit Kameradrohnen gefilmt. Werden die Aufnahmen durch ein Computerprogramm kombiniert, bekommt Paläontologe Steve Salisbury ein dreidimensionales Bild vom Dinosaurierleben 130 Millionen Jahre vor unserer Zeit.
It's almost impossible for us to map that from the ground. So this is going to allow us to be able to do that and start to piece together what they're all doing.
Es ist so gut wie unmöglich, all diese Spuren nur vom Boden aus festzuhalten. Aber so können wir Stück für Stück herausfinden, was die Dinosaurier hier in der Gegend gemacht haben. Zogen sie nur durch, lebten sie Seite an Seite oder versuchten sie einander zu vermeiden? Es gibt hier so viele und bestens erhaltene Fußspuren, als ob die Dinosaurier erst gestern vorbeigekommen wären. Die Gegend ist ein einziges spektakuläres Freilichtmuseum.
Like it's like the dinosaurs walked there yesterday. It's a spectacular outdoor museum. It's really amazing.
Doch beinahe wären die Dino-Fußspuren für immer verloren gewesen. Im Jahr 2008 wollte die Regierung Westaustraliens in der Region eine riesige Flüssiggasverarbeitungsanlage bauen. Die einheimischen Aborigines wussten seit Jahrtausenden von den Abdrücken. Sie alarmierten Paläontologen und zogen vor Gericht. Das milliardenschwere Gasprojekt wurde gestoppt. Jetzt will Dinosaurierforscher Jay Nair zusammen mit den Ureinwohnern sicherstellen, dass Australiens steinerner Jurassic Park nicht wahllos und für jeden zugänglich ist.
It's a high risk, and this is where I think we need to be proactive and get some collaborative work done, either monitoring these areas or something bad will happen.
Die Fundstellen müssen überwacht werden, damit sie nicht beschädigt oder sogar gestohlen werden können. Einige Vandalen haben das entlang der Küste schon versucht. Diese Abdrücke sind unersetzlich. Wir dürfen kein archäologisches Artefakt verlieren, das 130 Millionen Jahre alt ist.
And we're left going, wow, we've just lost 130 million years, an 130 million year old archaeological artifact.
Jede Menge Fußabdrücke, aber nicht ein Skelett, keine Knochenfunde und keine fossilen Dinos. Bisher. Denn Paläontologe Steve Salisbury und sein Team wollen in Westaustralien den Spuren der Dinosaurier weiter auf der Fährte bleiben.
Das war ein Beitrag von Andy Stummer aus Australien. Blicken wir in das Jahr 2017 zurück, dürfen wir eines nicht vergessen: die Fortschritte in der Robotik. Es gab unzählige Entwicklungen von Robotern, die immer mehr selbstständig machen können und in der Zukunft auch machen sollen. Aber ob in der Medizin, der Altenpflege oder im Haushalt, der Einsatz von Maschinen anstelle von Menschen hat immer zwei Seiten. Ganz besonders, wenn Roboter in Krisen- und Kriegsgebieten eingesetzt werden sollen. Über diese Idee aus der Robotik berichteten wir in Logo. Denn speziell im US-Militär findet dieses Vorhaben immer mehr Zuspruch. Robotersoldaten, die weder Essen brauchen noch Schlaf. Und eben nicht sterben, aber töten. Killermaschinen? Werden solche Kriegsroboter bereits entwickelt? Hartmut Grave hat sich erkundigt.
Der Roboter nimmt Anlauf und springt auf einen Tisch. Seine Arme können zusammen 50 Kilo heben. Er fährt so schnell, wie ein Mensch rennen kann. Überwindet mühelos Treppen und Hindernisse. Handle heißt dieser Roboter und er wurde vor wenigen Wochen in den USA von seinen Erbauern vorgestellt. Die künstlichen Zweibeiner, Vierbeiner und Radkonstruktionen bewegen sich teilweise autonom durch schwieriges Gelände und ihre Konstruktion wird überwiegend vom Militär finanziert. Doch es bleibt unklar, was diese Systeme tatsächlich leisten können und leisten sollen und ob sie bewaffnet werden sollen. Presseanfragen beantwortet der Hersteller nicht. Baut die Firma Robotersoldaten?
Im engeren Sinne gibt es noch keine autonomen Waffensysteme, aber es gibt Vorläufer oder technologische Entwicklungen, die man Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte zurückverfolgen kann, die also einen eindeutigen Pfad weisen, auf dem es in der Zukunft dann weitergehen wird.
Frank Sauer lehrt an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Der Politologe kämpft zusammen mit anderen Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachbereiche darum, autonome Waffensysteme mit Hilfe der Vereinten Nationen zu verbieten, bevor sie eingesetzt werden.
Auffällig an diesem Prozess ist, dass die internationale Staatengemeinschaft extrem interessiert ist an diesem Thema. Wir reden ja hier tatsächlich um KI und Robotik im Militär insgesamt. Und das wird natürlich auf allen Ebenen Einzug halten, so wie es im zivilen Bereich auch der Fall sein wird.
Sauer wendet sich dabei nicht gegen die künstliche Intelligenz in der Logistik im Allgemeinen oder die automatische Raketenabwehr, sondern speziell gegen Maschinen, die als künstliche Soldaten selbstständig über Menschenleben entscheiden. Soll man Maschinen ernsthaft die Entscheidung überlassen, ob, wann und worauf sie schießen? Experimente haben gezeigt, dass Sensorsysteme, die auch in der Robotertechnik enthalten sind, spontan schwere Fehler produzieren können. Bilderkennungssoftware zum Beispiel lässt sich noch immer leicht täuschen, selbst wenn sie über maschinelles Lernen lange trainiert wurde. Markus Rickert, Robotiker am Fortis-Institut der Technischen Universität München, kennt die Probleme in den Systemen der künstlichen Intelligenz genau. Roboter, die verlässlich Entscheidungen in einer fremden Umgebung treffen können, sind für ihn unrealistisch.
Man kann sich vorstellen, wenn man sich auf ein Teilproblem fokussiert, dass man ähnliche Sprünge erwarten kann wie bei Sprachverarbeitung und Bilderkennung. Es wird allerdings nicht generalisieren.
Trotz schneller Fortschritte und ständig zunehmender Rechenleistung sind Roboter laut Rickert also sehr weit davon entfernt, ihre gesamte Umgebung selbstständig gut genug einzuschätzen, um daraus weitreichende Entscheidungen abzuleiten. Hinzu kommt, dass maschinelles Lernen, also die Ausbildung der künstlichen Intelligenz, immer wieder Fehler produziert, die nicht auf eine eindeutige Ursache zurückverfolgt werden können.
Also da noch von irgendeiner menschlichen Kontrolle zu sprechen, ist nicht möglich. Ich glaube, das ist dem Militär auch bewusst. Und davor haben sie sicherlich auch Sorge, sozusagen das schwarze Schaf für bestimmte Aktionen zu sein, die sie eigentlich nicht mehr verantworten können.
Die Technikforscherin Jutta Weber von der Universität Paderborn untersucht die Einflüsse zunehmender Automatisierung auf die menschliche Gesellschaft. Ob hinter verschlossenen Türen mittlerweile bewaffnete Roboter tatsächlich nur noch auf den Einsatz warten, ist unklar. Dass an dieser Technik intensiv und mit hohem finanziellen Einsatz geforscht wird, daran besteht allerdings seit Jahren kein Zweifel.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Immer wieder ging es in diesem Jahr in Logo um den Klimawandel. Wir berichteten nicht nur über die Zunahme heftiger Stürme, sondern auch über viele andere Veränderungen der weltweiten Wetter- und Umweltverhältnisse. Zum Beispiel auch die Veränderungen in unseren Meeren. Das Wasser wird wärmer, der Meeresspiegel steigt und in diesem Jahr hat sich in der Antarktis auch ein riesiger Eisberg vom Schelfeis abgelöst. Ein 5000 Quadratkilometer großer Eisbrocken. Dass ein so großes Stück vom Schelfeis abbricht, ist ungewöhnlich. Da waren sich Wissenschaftler einig. Aber nicht, ob das wirklich eine neue Folge des Klimawandels ist. Stefanie Peik berichtete.
Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Auf Satellitenaufnahmen ließ sich schon länger beobachten, wie sich ein gewaltiger Riss im Schelfeis immer weiter vorarbeitete. Nun hat sich ein gigantischer Eisberg vom Larsen-C-Eisschelf gelöst. Wie gigantisch genau, weiß Niklas Neckel, Experte für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Also ich habe noch mal nachgemessen aus den aktuellen Satellitendaten, die wir haben. Und der Eisberg hat zurzeit eine Größe von 5.900 Quadratkilometern, circa 11-mal der Bodensee. Es ist einer der größten Eisberge, die hier abgebrochen sind.
Der Mega-Eisberg könnte bald in viele kleinere Stücke zerfallen. Oder, zweite Möglichkeit, er bleibt erstmal als ganzer Eisberg erhalten und treibt langfristig Richtung Norden.
Wir haben im Moment halt in der Antarktis Winter, weshalb wir auch relativ viel Meereis in der Region haben, das die Drift des Eisbergs behindern kann. Aber generell bewegt sich der Eisberg Richtung Norden.
Und Richtung Norden wird's wärmer. Der Eisberg dürfte also nach und nach schmelzen. Das Problem ist nicht dieser Eisberg, sondern die Lücke, die er hinterlässt. Schelfeise sind dicke, schwimmende Platten aus Eis, die die Küste der Antarktis säumen. Sie entstehen, wo Gletscher in den Ozean münden. Auf der Meerseite brechen öfter mal Stücke von diesen Eisfeldern ab, sie kalben. Gleichzeitig rückt neues Eis aus dem Inland nach.
An dem Eisschelf bricht immer mal wieder ein Stück ab. Was jetzt passiert ist, ist einfach die enorme Größe dieses Eisbergs.
Auf einen Schlag, sagt Niklas Neckel, ist das Larsen-C-Eisschelf um etwa ein Zehntel geschrumpft. Noch nie zuvor hat sich die Kante des Schelfeises so weit zurückgezogen. Es könnte nun einfach wieder Eis nachkommen, wie sonst auch. Manche Forscher fürchten aber, dass die ganze Platte an Stabilität verliert, weil sich ähnlich wie bei einer Sicherheitsglasscheibe nun auch in anderen Teilen Risse ausbreiten könnten. Am Ende, möglicherweise erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten, könnte die ganze Platte einstürzen, wie zuvor schon die benachbarten kleineren Schelfeisflächen Larsen A und B 1995 und 2002. Falls auch Larsen C zerfällt, würde das noch nichts am Meeresspiegel ändern, weil Schelfeis und Eisberge ja bereits im Wasser schwimmen. Wenn sie schmelzen, nehmen sie nicht mehr Platz weg als vorher als gefrorenes Eis. Das Schelfeis ist aber auch eine natürliche Barriere für die Inlandsgletscher. Die könnten sich ohne die Schelfeisbremse schneller als sonst ins Meer schieben. Und das hätte dann tatsächlich Folgen für den Meeresspiegel. Ohne Larsen C würden langfristig enorme Wassermassen freigesetzt. Wissenschaftler befürchten dann einen Meeresspiegelanstieg um rund 10 Zentimeter. Ein mögliches Zukunftsszenario. bleibt die Frage, ob der neue Mega-Eisberg schon eine Folge des Klimawandels ist. Der Bremerhavener Forscher Niklas Neckel will sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Auch in der antarktischen Halbinsel sind steigende Temperaturen zu beobachten. Inwieweit jetzt dieses Ereignis direkt dem Klimawandel zuzuordnen werden kann, kann ich nicht sagen.
Sicher aber ist, in der Antarktis schreitet die Erwärmung dramatisch voran, 5-mal so schnell wie im globalen Durchschnitt. Und die steigenden Wasser- und Lufttemperaturen bedrohen das Eis zusätzlich.
Mögliche Folgen des Abbruchs eines riesigen Eisbergs vom Schelfeis in der Antarktis. Das war ein Beitrag von Stefanie Peik. Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Diesmal mit einem Rückblick auf das Jahr 2017. In der Forschung gab es unzählige Neuigkeiten und Ereignisse, über die wir berichtet haben. So auch über eine Krankheit, die hierzulande den meisten Menschen glücklicherweise nur noch aus Geschichtsbüchern bekannt ist. Die Pest. Kaum eine Seuche hat den Menschen so viel Angst und Schrecken bereitet wie diese. In Europa brachte sie im 14. Jahrhundert Millionen von Menschen um. Heute ist die Pest hier, wie gesagt, kein Problem mehr, was allerdings nicht heißt, dass sie weltweit ausgerottet ist. In Madagaskar kam es immer wieder zu Ausbrüchen der Beulenpest, die zwar mit Antibiotika behandelt werden kann, aber nur, wenn sie frühzeitig erkannt wird. Außerdem ist das Verabreichen eines Antibiotikums in ärmeren Ländern natürlich auch eine Frage des Geldes. In diesem Jahr war die Situation aber noch schwieriger. Es gab wieder einen Pestausbruch in Madagaskar. Aber diesmal war es nicht nur die Beulenpest, an der die Menschen erkranken, sondern auch die Lungenpest. Eine Krankheit, die innerhalb von 48 Stunden zum Tod führen kann. Außerdem verbreitet sie sich schneller als die Beulenpest. Es dauerte nicht lange, bis sie auch die Seychellen erreicht hatte. Ich habe damals mit Georg Hecker darüber gesprochen. Er leitet das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Universitätsklinikum in Freiburg, wo Infektionskrankheiten erforscht werden. Lungenpest in Madagaskar und auf den Seychellen. Ich wollte von Hecker wissen, wie groß ist die Gefahr, dass sich diese Krankheit noch weiter verbreitet?
Es ist natürlich möglich, dass jemand mit der Pest infiziert ist, die Insel verlässt und grundsätzlich auch die Krankheit mitbringt. Aber die Krankheit führt da schnell zum Ausbruch. Also ein Patient wird es relativ schnell merken, dass er krank ist. Und es gibt Kontrollen am Flughafen in Madagaskar. Hier wird nachgeschaut, wird geprüft, ob jemand infiziert ist. Also, dass er außer Landes kommt, ist möglich.
Ist ja jetzt auch passiert mit den Seychellen.
Ja, und das ist auch weiterhin möglich. Dass die Krankheit in Madagaskar noch nicht schnell unter Kontrolle kommt, weil dort einfach die Kontrollmöglichkeiten noch nicht optimal sind, obwohl zum Beispiel die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hier auch hilft.
In Madagaskar kommt es ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder zur Beulenpest. Aber diesmal ist es die noch viel gefährlichere Lungenpest. Wie konnte es dann dazu kommen?
Die Lungenpest wird ja durch dasselbe Bakterium ausgelöst wie die Beulenpest. Bei der Beulenpest wird ein Mensch allgemein durch den Stich eines Flohs infiziert. Es gibt ja zwei Formen der Lungenpest. Es kann dazu kommen, dass nach einem Flohstich es zur sogenannten sekundären Lungenpest kommt. Das heißt, das Bakterium breitet sich im Körper aus und erreicht die Lunge. Wenn es in der Lunge ist, dann kann es ausgehustet werden und dann kann ein anderer Mensch direkt infiziert werden. Das heißt, dass die Bakterien direkt in die Lunge kommen. Und das ist eine sehr viel schwere Krankheitsform.
Sie wird übertragen über Tröpfcheninfektionen?
Ja, es ist nicht so sehr infektiös. Die Bakterien gehen relativ schnell kaputt, wenn sie ausgehustet werden. Aber wenn sie nah mit einem Patienten umgehen, auch wenn zum Beispiel mit einem Verstorbenen umgehen, dann können sie infiziert werden.
Sie sagten eben, dass die Symptome der Lungenpest viel stärker sind. Wie unterscheiden die sich von der Beulenpest?
Die Beulenpest ist zunächst eine lokale Infektion. Der Patient bekommt diese Beule, deshalb heißt es so, das ist die Schwellung eines Lymphknotens. im typischen Fall in der Leiste, kann auch in der Achselhöhle sein oder an anderen Stellen. Und solange die Erreger in der Beule bleiben, ist die Erkrankung nicht so schwer. Wenn sie weitergehen und sich im Körper verteilen, dann kommt es zu ganz schweren Symptomen und dann ist auch die Beulenpest ungefähr 50% der Fälle tödlich. Die Lungenpest geht sehr viel schneller in der Lunge.
Die Lungenpest führt in maximal 3 Tagen zum Tod. Dass die Zeitspanne für die Diagnose und dann den Behandlungsbeginn natürlich extrem kurz. Wie kann denn die Lungenpest behandelt werden? Wirken bei dieser Pestform Antibiotika?
Ja, Antibiotika wirken, solange das schnell erkannt wird. Und wir können auch Patienten, die exponiert waren, also die möglicherweise infiziert sind, aber noch keine Symptome zeigen, durch präventive Einnahme von Antibiotika helfen und schützen.
Aber was ist dann das Problem, wenn man behandeln kann?
Das Problem ist im Wesentlichen, dass die Patienten nicht erkannt werden und nicht adäquat behandelt werden, dass zum Teil die Information fehlt, dass zum Teil auch die Antibiotika fehlen. Ein Fall von Lungenpest in Deutschland wäre natürlich tragisch, aber es bestünde keine Gefahr, dass sie das ausbreitet.
Gibt es eigentlich Impfungen gegen die Pest, beziehungsweise wird nach solchen Möglichkeiten geforscht?
Es gab in der Vergangenheit mal, ich glaube, 2 Unterfangen einer Impfung, die aber nicht sehr weit gekommen sind. Also es gibt keinen wirklich funktionsfähigen Impfstoff.
Ausbrüche der Beulenpest sind in Madagaskar ja nichts Ungewöhnliches. Irgendwie scheinen sich die Erreger dort ja immer nach solchen Ausbrüchen irgendwo auch hartnäckig zu halten oder zu verstecken.
Ja, man weiß auch wo. Es gibt eine Population von Ratten auf Madagaskar, die tragen die Erreger, werden zum Teil wahrscheinlich auch nicht krank. Und diese Ratten tragen Flöhe und der Floh kann die auf den Menschen übertragen. Das gibt es auch nicht nur in Madagaskar, auch in den westlichen USA gibt es kleine Nagetiere, die die Pest tragen.
Aber in den USA gibt es ja nicht Pestausbrüche, oder?
Es gibt keine Ausbrüche, aber es gibt Einzelfälle von Pest in der Größenordnung von 5 bis 10 Patienten pro Jahr. Nur das Gesundheitssystem funktioniert natürlich besser als auf Madagaskar und es kommt da nicht zu großen Ausbrüchen.
Aber gibt es auch bei uns Nagetiere, die die Pest in sich tragen?
Keine, die sie tragen, die sie tragen könnten. Es gibt natürlich Ratten, auch bei uns in den Städten, und die könnten grundsätzlich auch infiziert werden. Aber es gibt keine bekannten Fälle in Europa.
In Deutschland forscht ja auch das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr zur Pest. Warum?
Die Pest ist einer der mikrobiologischen Krankheitserreger, die auch nicht nur in Erprobung sind, die zum Teil schon als biologischer Kampfstoff hergestellt wurden. Da gibt es Berichte darüber, wie verschiedene Länder im 20. Jahrhundert, wahrscheinlich auch jetzt noch, daran gearbeitet haben, Pest auszubringen. Und entsprechend versucht die Bundeswehr darauf vorbereitet zu sein.
Was glauben Sie, wie wird das ausgehen mit der Pest in Madagaskar und auch auf den Seychellen?
Auf den Seychellen breitet sie sich nicht aus, da ist sie kontrolliert. Auf Madagaskar, die WHO hat ja hier sehr viel hingeschickt, glaube ich 1,2 Millionen Antibiotika-Dosen, verschiedene Teams an Ärzten und versuchen, das weitere Ausbreiten zu verhindern. Bisher hat es nicht funktioniert. Ich habe keinen Zweifel, dass es im Laufe der Zeit kontrolliert werden wird, aber wie schnell, kann ich auch nicht sagen.
Inzwischen gilt die Epidemie in Madagaskar glücklicherweise als beendet. Auf unserer Erde gibt es 7 Kontinente, dachten wir jedenfalls immer. Aber dann wurden wir in diesem Jahr eines Besseren belehrt. Im Februar wurde von Wissenschaftlern ein neuer, also der 8. Kontinent, vorgestellt. Selenia heißt er. Er soll 5 Millionen Quadratkilometer groß sein und östlich von Australien liegen. Größtenteils liegt er allerdings unter Wasser. Wissenschaftler wollten trotzdem mehr über ihn herausfinden und machten dafür in diesem Jahr eine 2 Monate lange Expedition mit einem Forschungsschiff. Über Ergebnisse dieser Forschungsfahrt berichtete Lena Bodewein.
Manchmal ist Wissenschaft richtig spannend. Zum Beispiel, wenn man sich auf einem Forschungsschiff befindet und einen versunkenen Kontinent sucht.
And, yeah, we're about
Wir sind ein paar hundert Kilometer östlich von Australien, auf dem Lord Howe-Rücken, und der ist ein Teil von Zealandia.
Dr. Gerald Dickens, amerikanischer Geologe, ist an Bord der Joyeuses Resolution und untersucht den achten Kontinent. Als solcher wird Zealandia seit diesem Februar bezeichnet.
Es war schon 100 Millionen Jahre hier, aber erst jetzt ist es neu entdeckt worden, weil es sich die ganze Zeit unter dem Meer versteckt hat.
So Professor Rupert Sutherland von der neuseeländischen Victoria University. Für ihn und seine Kollegen steht fest, dass Zealandia ein eigenständiger Kontinent ist, 5 Millionen Quadratkilometer groß, größer als der indische Subkontinent. 94% davon liegen unter Wasser. Nur Neuseeland und Neukaledonien sind sichtbar, die also keine Inselketten sind, sondern herausragende Teile eines zusammenhängenden Kontinents. Es wäre leichter darzustellen, meint ein Kollege von Sutherland.
Wenn es nicht so frustrierend wäre und wir einfach einen Stöpsel aus dem Ozean ziehen könnten, dann sähe jeder, dass da ein Kontinent mit Gebirgsketten weit über dem Meeresboden hervorsteht.
Gerald Dickens ist mit Rupert Sutherland auf dem Forschungsschiff unterwegs und erzählt von der Reise und von ihren Bohrungen.
In den vergangenen Monaten gab es viele Artikel über den verlorenen Kontinent, das verlorene Zealandia, und wir sind jetzt genau hier, wir bohren in diesen Kontinent hinein. Gestern Abend haben wir fantastische Sachen gefunden, erst durch viele Schichten von Tiefseeschlamm und dann plötzlich harter Fels, der früher an der Erdoberfläche war, als Zealandia noch über Wasser war. Aber jetzt ist er mit dieser Schicht mariner Organismen bedeckt. Das war eine fantastische Entdeckung.
Was Wissenschaftler und was Laien fantastisch finden, unterscheidet sich ja manchmal. Darum führt Dickens aus.
Nein, keine Einhörner oder Feen, aber ganz schön coole Steine.
Die Bohrkerne sind das, was den Wissenschaftlern den Blick in die Erdgeschichte ermöglicht. Eine Art Zeitmaschine.
Und so this large block about 100 million years ago starts trying to break away from Australia.
Zealandia hat vor 100 Millionen Jahren begonnen, sich als großer Block von den damals noch verbundenen Erdteilen Australien und Antarktis abzulösen. Vor 80 Millionen Jahren hat sich ein Ozean gebildet. Und dann, vor etwa 53 Millionen Jahren, hört dieser Prozess plötzlich auf. Aber warum? Genau das wollten wir herausfinden.
Stolz zieht Gerald Dickens Bohrkerne hervor und deutet auf die verschiedenen Adern und Farben, die darin zu erkennen sind. Für Laien schwer lesbar.
And then what we think is that we went through this period of compression where the continent may have slipped.
Wir glauben, dass der Kontinent eine Periode der Kompression erfuhr und versank, aber dann tauchte er wieder auf. Also war er zu der Zeit hauptsächlich über Wasser. Doch dann, vor 35 Millionen Jahren, versank er fast komplett.
It all starts sinking back under the waves, and that's the part that we captured by drilling last night.
Die Entdeckung von mikroskopischen Hüllen von Organismen, die in warmen, flachen Meeresteilen lebten, sowie von Festlandpflanzen beweist, dass die Geografie und das Klima von Zealandia sich dramatisch von heute unterschieden, führt Dickens weiter aus. Und das wiederum hilft den Wissenschaftlern, wichtige Fragen zu beantworten. Wie haben sich Pflanzen und Tiere im Südpazifik verbreitet und entwickelt? Das flache Meer und das vorhandene Land während der Zeit von Zealandias Oberflächendasein, das waren die Verbindungswege für Tiere und Pflanzen. Die Wissenschaftler werden die Bohrkerne weiter auswerten und wollen so Einblicke in das vergangene Klima von Zealandia gewinnen, möglicherweise mit neuen Erkenntnissen zum jetzigen Klimawandel. Das Forschungsschiff Joyeuses Resolution soll im nächsten Jahr wieder aufbrechen.
Das war ein Beitrag von Lena Bodewein. Und damit ist unser Rückblick ins Jahr 2017 zu Ende. Die Musik kam heute von Daniel Stelter. Die CD heißt Humming Songs. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann im neuen Jahr 2018.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.